Mindmaps, der Philosophie-Podcast.
Wege und Weichen unseres Denkens.
RefLab.
Happy Birthday, Immanuel Kant. Wir sind noch immer in unseren Jubiläumsfolgen anlässlich des 300. Geburtstags des Meisterdenkers aus Königsberg. Peter, herzlich willkommen.
Danke.
Wir haben uns die letzten beiden Folgen schon unterhalten und einen tieferen Blick geworfen auf das Werk Immanuel Kants, auf sein Denken. Wir haben uns mit seinem Vernunftbegriff kritisch auseinandergesetzt. Letztes Mal mit seiner Moralphilosophie, seinem Universalismus, seinem Konzept auch der Menschenwürde. Da haben wir schon einiges ausgegraben, was jetzt vielleicht nicht unbedingt allseits bekannt oder beliebt wäre. Und heute werden wir noch einmal einen Blick auf Kant werfen und von da aus ein bisschen weiterdenken. Wir haben das letztes Mal schon angekündigt, nämlich, dass wir eine kritische Seite Kants aufgreifen werden oder eine beliebte Kritik, die an Kant gerichtet wird, im Blick auf seinen angeblichen oder tatsächlichen Rassismus. Ich möchte vielleicht einsteigen mit Zeitungsberichten und Verlautbarungen der letzten, nicht nur in diesem Jubiläumsjahr, sondern schon die letzten Jahre, sind immer wieder Stimmen laut geworden, nicht nur hochachtungsvolle und verehrende Stimmen, die Kant eben würdigen als den ganz, ganz Großen der deutschen und überhaupt der europäischen Geistesgeschichte, sondern auch sehr kritische Stimmen, die eigentlich den Ruf laut werden lassen, stürzt diesen alten weißen Mann vom Sockel. Und zwar ganz wörtlich auch, es gibt ein Kant-Denkmal in Königsberg, das vor wenigen Jahren mit Farbe beschmiert wurde und verschiedentlich wurde eben tatsächlich der Ruf laut, sich mit Kant entweder nicht mehr zu beschäftigen, weil er einfach unserer Auseinandersetzung nicht mehr wert ist, weil er sich diskreditiert hat als eben einer der alten weißen Männer, die nicht mehr auf der Höhe der Zeit sind und tatsächlich eben auch seine Gedenktafeln und seine Statuen runterzunehmen, weil man sich an ihn nicht mehr erinnern möchte. Mhm. Und im Zentrum der Kritik stand tatsächlich dieser Rassismusvorwurf auch. Peter, ist das überhaupt berechtigt oder werden hier jetzt mal wieder neuzeitlich postmoderne Sensibilitäten in unfairer Weise an einen Zeitgenossen des 19. Jahrhunderts angelegt?
Ja, ob das wirklich eine Alternative ist, müsste man dann schauen. Abgesehen von dem Vorwurf, der in deiner Frage ja auch drin lag. Ich würde gerne zur Vorbemerkung nochmal als Vorbemerkung sagen, uns geht's hier, auch mir vor allen Dingen jetzt nicht, um einen Sockelsturz von Kant, sondern dieser Grundtenor wäre mir sehr, sehr wichtig. Wir sind darin Kantianer, dass wir ihn kritisch prüfen.
Ja.
Wir folgen seiner Aufforderung, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und das tun wir, indem wir auch den großen Meisterdenker selber nochmal an den relevanten Punkten hinterfragen. Es geht also nicht darum, irgendjemanden herunterzumachen. Wir haben und werden das auch noch weiter tun, Kant in verschiedener Weise ja auch gewürdigt. Ja. Man muss über seine Verdienste reden im Hinblick auf das moderne Wissenschaftsverständnis. Und Kant war ja nicht zuletzt auch ein Apologie des Christentums, was wir ja auch schon mal deutlich gemacht haben. So viel einfach nur als Vorbemerkung. Und jetzt zu dieser tatsächlich entscheidenden Frage, war Kant Rassist? In der ganzen Debatte um Kant in den letzten Jahren war das der Hauptpunkt der Kritik. Es gibt eine kaum noch zu zählende Fülle von Aufsätzen. Also die Würdigung im Bereich der kritischen Vernunft und praktischen Vernunft ist in meinen Augen viel zu unkritisch ausgefallen. Wir haben das ja auch durchbuchstabiert. Aber an dieser Stelle gab es tatsächlich einen Aufschrei bis hin zu einer Totalverurteilung, wenn ich an den farbigen Philosophen Mills denke, der im Grunde einen viel beachteten Aufsatz über Kants Untermenschen geschrieben hat, mit diesem Titel auch, ja. Deutscher Titel in einem englischsprachigen Aufsatz, der gesagt hat, was sollen wir eigentlich mit Kant noch anfangen, wenn er Rassist war. Du hast jetzt mit Recht die Frage gestellt, worauf bezieht sich das denn jetzt eigentlich? Ja. Und wir sind ja sonst nicht diejenigen, die an den Manuskripten hängen, aber ich werde jetzt tatsächlich gleich auch mal einige Passagen noch vortragen, damit deutlich wird, dass wir hier nicht irgendwie nur Theorien vertreten, sondern dass das auch einen Anhalt am historischen Kant hat. Und der Wortlaut gibt jetzt eigentlich dann auch schon zu denken.
Ja.
Also Kant hat sich verschiedentlich zur Rassenfrage geäußert. Erstaunlich ist, dass er überhaupt als einer der Begründer der Rassentheorie gelten muss. Das gab es vorher in diesem Sinne so nicht. Und die Bedeutung, die er der ganzen Sache beigemessen hat, das muss man jetzt auch mal erst festhalten und diesen Nagel einschlagen, der ergibt sich daraus, dass er in diesem Jahrzehnt des Schweigens, über das wir in der ersten Kant-Folge gesprochen haben, zwischen 1770 und 1780, wo er fast nichts veröffentlicht hat, mit einer kleinen Schrift eben tatsächlich an die Öffentlichkeit getreten ist. Das ist diese Schrift von den verschiedenen Rassen der Menschen, wo er vier verschiedene Rassen unterscheidet und auf der Basis von Beobachtungen ethnologischer Art Reiseberichte, die ihm da zur Kenntnis gekommen sind. So wichtig war ihm das, und er hat dann auch im Folgejahr eine Veranstaltung an der Universität genau zu diesem Thema angeboten, obwohl er ja eigentlich den Kopf voll hatte mit der Kritik der Reihenvernunft.
Ja.
Ja. Und dann gibt es noch andere Veröffentlichungen, in denen er diese Theorie dann eben auch, ja, differenziert. Und ich kann die Titel wenigstens mal nennen, damit man das eben auch im Blick hat. Beobachtung über das Gefühl des Schönen und Erhabenen werden wir einen Auszug hören. Und auch aus einem wirklich philosophischen Werk über den Gebrauch teleologischer Prinzipien in der Philosophie. Also es ist jetzt nicht irgendein Randthema für Kant. So hat man ja auch versucht, in der Kant-Apologetik diese Thesen abzuweisen oder diese Kritik abzuweisen. Ich fange mal an mit einem Zitat aus Kants Vorlesung über physische Geografie.
Ich schicke noch eine Triggerwarnung voraus. Also das ist von Inhalt und Sprache her, ist es einigermaßen verstörend, was uns da entgegenkommt. Und wir stellen uns dem aber auch ganz, ganz bewusst eben im Anliegen auch zu verifizieren, welche Vorwürfe gegen Kant da im Raum stehen.
Ja, und weil wir uns entgegen bestimmten Tendenzen auch in der Gegenwartskultur unserer Vergangenheit stellen müssen, wie sie ist.
Ja.
Wir können sie nicht einfach umschreiben. Und wir können die Gegenwart nur verstehen, wenn wir wissen, wo wir herkommen. Ja. Und also es gibt einen geradezu paradigmatischen Ausspruch in diesen Vorlesungen über physische Geografie. Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen. Die gelben Indianer haben schon ein geringeres Talent. Die Neger sind weit tiefer. Und am tiefsten steht ein Teil der amerikanischen Völkerschaften. Damit meint er die Ureinwohner.
Ja.
Dann aus einer anderen Schrift, eben Beobachtung über das Gefühl des Schönen und Erhabenen. Da heißt es dann an einer Stelle, die Negos von Afrika, von der Natur kein Gefühl, welches über das Läppische hinausgehe. Und dann zitiert er den David Hume, mit dem er ja im Kontakt ist. Herr Hume fordert jedermann auf, ein einziges Beispiel anzuführen, da ein Neger Talente bewiesen habe, und behauptet, dass unter den Hunderttausenden von Schwarzen, die aus ihren Ländern anderwärts verführt wurden, also wir reden von Sklaverei, obgleich deren sehr viele auch in Freiheit gesetzt werden, dennoch nicht ein einziger jemals gefunden worden, der entweder in Kunst oder Wissenschaft oder irgendeiner anderen rühmlichen Eigenschaft etwas Großes vorgestellt habe. Mhm. Dieses Zitat ist sehr wichtig für die Einschätzung dieser Äußerung, zu der wir nachher noch kommen. vielleicht mit am schlimmsten, die Schwarzen sind sehr eitel. Die Schwarzen sind sehr eitel, aber auf Negerart und so plauderhaft, ich muss mich wirklich für das Zitat entschuldigen, aber wir reden hier über Kant, dass sie mit Prügeln müssen auseinander gejagt werden. Vielleicht dann doch auch noch mal etwas zum Schluss, ein weiterer Beleg, das sind die Standardbelege, die dann eben eigentlich auch allen den Mund schließen. Man kann den Sachverhalt, dass Kant ein Rassentheoretiker war, der eine Hierarchie der Rassen mit den Weißen oben, ja, und den Schwarzen und so weiter unten vertreten hat, kann man eigentlich gar nicht bestreiten. Da heißt es dann, noch tief unter dem Neger selbst steht, nämlich, ich muss das ganze Zitat reden, ich wollte abkürzen, dass aber ihr Naturell zu keiner völligen Angemessenheit mit irgendeinem Klima gelangt ist, lässt sich auch daraus abnehmen, wie das schwerlich ein anderer Grund angegeben werden kann, warum diese Rasse, er redet über die Amerikaner, die Ureinwohner, zu schwach für schwere Arbeit, zu gleichgültig für emsige und unfähig zu aller Kultur, dass die noch tief unter dem Neger selbst steht, der ja schon durch Prügel auseinandergetrieben werden muss, welcher doch die niedrigste unter allen übrigen Stufen einnimmt, die wir als Rassenverschiedenheiten genannt haben. Mhm. Also ich würde jetzt von meiner Seite aus sagen, den Sachverhalt selber, dass Kant ein Rassentheoretiker ist, was ihm als solchem jetzt noch nicht negativ zugeschrieben werden muss, weil die Einsicht, dass diese Theorie keine biologische Grundlage hat, ja erst im 20. Jahrhundert entstanden ist. Mhm. Aber dass diese Hierarchisierung, ja, verbunden mit diesen entsetzlichen Wertungen, die ja im Grunde auch implizite Handlungsanweisungen sind, mhm, daran kommen wir eigentlich nicht vorbei.
Ja. Ja, also wir haben uns das jetzt in aller Schonungslosigkeit zu Gemüte geführt, auch um zu zeigen, dass der Vorwurf des Rassismus an Kant halt einfach wirklich nicht aus der Luft gegriffen ist und auch nicht einfach nur von irgendwie einer hypersensiblen Bubble auskommt, die überall irgendwelche roten Flaggen sieht, sondern da muss man sagen, das lässt sich jetzt nicht mehr schönreden oder doch, oder lässt es sich wenigstens irgendwie verharmlosen oder einordnen. Es gibt ja, mhm, ein Heer an Kant-ExpertInnen, die einerseits aufgrund dieser Äußerungen Kant dämonisieren, aber die auch versuchen, ihn irgendwie zu rechtfertigen. Yeah. Andere versuchen, ihn irgendwie da nochmal aus der, irgendwie vom Haken zu kriegen. Ich erinnere mich an wir haben letztes Mal schon, sie schon zitiert, Omri Böhm und Daniel Kehlmann. Yeah. Die haben ja in diesem Gespräch über Kant, das auch in Buchform erschienen ist, da haben sie versucht, eben Kant als Rassisten nicht zu entschuldigen, aber ihn in einer Art und Weise einzuordnen, die seine Philosophie nicht tangiert. Ich lese mal vor, wie das von einem Rezensent zumindest zusammengefasst wurde. Nee, er sagt das sogar im O-Ton, Kehlmann an dieser Stelle. Ich würde die Anthropologie gar nicht zum philosophischen Werk Kants zählen. Also die Anthropologie, die dann eben solche auch rassistischen Äußerungen impliziert. Ich würde die gar nicht zum philosophischen Werk zählen. Eigentlich wäre der korrekte Titel dieser einen Schrift, auf die Sie sich hier beziehen, eben mit rassistischen Äußerungen, der korrekte Titel wäre Verstreute Meinungen und Vorurteile des älteren Herrn Professor Kant. Und geht dann weiter, um versucht zu zeigen, dass eben diese Äußerungen, diese rassistischen Äußerungen Kants, dass er die quasi an der Empirie abgelesen hat und dass die eigentlich eben weit hinter seine eigentliche Philosophie zurückfallen, weil Kants System ja gerade versucht, ein empiriefreies Denksystem, mhm, zu entwerfen. Und hier fällt quasi, man könnte auch sagen, Kant fällt hier in Stammtischmanier zu irgendwelchen Parolen und auf irgendwelche Floskeln zurück, die man zwar zu Recht kritisiert, die aber der Brillanz und der Vorbildhaftigkeit seines philosophischen Systems keinen Abbruch tun.
Ja.
Haben wir ihn so gerettet?
Also ist sehr ehrenwert, dass man das versucht. Man muss sich halt zunächst mal klar machen, warum die beiden das machen. Da haben wir auf der einen Seite diese Sätze, die ich vorgelesen habe, und auf der anderen Seite haben wir so Sätze wie, ich musste das Wissen einschränken, um zum Glauben Platz zu bekommen, auf denen Jahrhunderte der Theologie steht. Oder auch eine weltanschauungsfreie Wissenschaftskonzeption im Grunde begründet wird. Ja, man kriegt ja richtig Angst. Das ist beides derselbe Kant und es ist jetzt eben auch nicht nur ein früher Kant, den wir zitiert haben, sondern es sind eben tatsächlich auch nochmal im späteren Werk solche Aussagen. Also mit anderen Worten, worauf können wir uns denn verlassen? Wir werden nachher noch zu überlegen haben, ob diese Fragestellung wirklich angemessen ist, ja, gerade wenn man von Kant ausgeht und seine Aufforderung zum Selberdenken. Aber jetzt zu dieser sehr schönen Passage mit dem Versuch zu rechtfertigen. Aus meiner Sicht ist das eine Apologetik, die Kant nicht glaubwürdiger macht. Ich möchte an zwei Stellen argumentativ Einspruch erheben. Der erste Punkt: gehört die Anthropologie nicht zum die Anthropologie gehört nicht zum philosophischen Werk von Kant. Das ist eben genau eine Sichtweise von Leuten, die eben nicht das gesamte Werk Kants im Blick haben und es nicht als System begreifen. Ich habe schon mehrfach zitiert aus der Logik, in der das ist, aus der sogenannten Jesche Logik, in der das System der kantischen Philosophie wie an keiner anderen Stelle greifbar ist. Dass Kant sagt, der Ausgangspunkt meines ganzen Philosophierens ist die Frage, was ist der Mensch? Ja. Also die Anthropologie als solche ist der Ausgangspunkt. Und diese Frage gliedert sich dann in die Unterfragen, was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen. Und hier bringen wir natürlich dann letzten Endes auch in diesem anthropologischen Ansatz seiner Philosophie, der ja gerade darin auch modern ist, der neuzeitlich ist, da gehören eben auch die Äußerungen zur Rassentheorie rein. Also Kant hat diesen Eindruck nicht gehabt, sonst hätte er nicht das stille Jahrzehnt an der Stelle durch diese Entdeckung unterbrochen. Erster Einwand. Zweiter Einwand, und der ist in meinen Augen noch viel gravierender. Die beiden haben recht. Ich nehme sie jetzt mal als Duo, weil sie es ja auch gemeinsam verantwortet haben, das Buch. Kant hat gemeint gerade, darin fortschrittlich zu sein, dass er seinen Ansatz nicht an der Empirie abliest. Also keine, das haben wir ja in der zweiten Folge durchbuchstabiert, keine Ableitung der Menschenwürde aus der Empirie. Also im Gegensatz zu den Orang-Utans laufen wir ständig auf zwei Beinen senkrecht und so weiter und so weiter. Und unser Gehirn ist besonders groß. Also das wären ja moderne Versuche der Unterscheidung von Mensch und Tier und so weiter. Das macht er gerade nicht. Und das ist ja gerade der Punkt bei ihm, dass er eine empiriefreie Definition des Menschen geben will. Und dann kommt ja raus, Würde haben nur die Menschen, die in der Lage sind, sich selbst zu bestimmen. Also die in der Lage sind, den kategorischen Imperativ zu verstehen und ihm zu folgen. Also eine durch und durch eben nicht empirische, sondern rational reflektierte Definition des Menschen. Das ist ja gerade das Schlimme. Und wenn man jetzt in diesen Zusammenhang die Zitate rückt, die wir gerade eben gelesen haben, dann wird's richtig, richtig böse, ja? Warum diese Rasse zu schwach für schwere Arbeit, zu gleichgültig für emsige, unfähig zu aller Kultur, Klammer auf, wozu sich doch in der Nahheit Beispiele und Aufmunterung findet. Wir haben es doch versucht, sie zu bilden. Wir haben doch versucht, sie intellektuell weiterzubringen. Also diese Urteile, die sich hier finden, werfen ein verhängnisvolles Licht auf die Definition von der Würde der Person, wie wir sie angeschaut haben. Und diese Rassentheorie ist eben nicht irgendeine Nebenbemerkung, sondern es deutet sich jetzt hier in diesen empirischen Beschreibungen tatsächlich auch schon die Frage an, kommt solchen Menschen überhaupt eine Personwürde zu? Ja. Sie mögen Menschen sein, das können wir nicht bestreiten, aber wir müssen hierarchisieren und die entscheidende Frage ist, lasst es sich im westlichen, abendländischen, weißen Sinne humanisieren.
Ja, ja. Also auf dem Hintergrund unserer letzten Folge, für alle ZuhörerInnen, die diese Folge verpasst haben, denen sei das nochmal ans Herz gelegt, weil da tatsächlich jetzt nach dem, was du vorhin gesagt hast, auch Verbindungen bestehen, weil man diese rassistischen Äußerungen Kants eben nicht einfach loslösen kann im Sinne von, da saß er am Stammtisch und hat ein paar Bier zu viel getrunken und ist ausfällig geworden, sondern seine Philosophie, also mindestens kann man sagen, seine Moralphilosophie hat ihn nicht geschützt vor solchen rassistischen Aussagen. Und wahrscheinlich müsste man noch eine Runde weiterdrehen und sagen, wir haben das letztes Mal versucht zu entfalten, dass Kant zwar tatsächlich diesen Begriff der Menschenwürde, der unbedingten Würde des Menschen etabliert, dass aber Kant eben diese Würde an der Rationalität, an der Fähigkeit zur Selbstbestimmung, wie du es jetzt gesagt hast, an der Moralität des Menschen festmacht. Und das rückt eben diese Texte nochmal in einen sehr brisanten Zusammenhang, weil zwar nicht jetzt explizit den anderen Rassen, wie er sie nennt, Rationalität abspricht, aber implizit doch mindestens andeutet, da haben wir es irgendwie mit verminderten Fähigkeiten. Mhm. Er zitiert Hume und sagt, es findet sich unter den afrikanischen und der afrikanischen Bevölkerung niemand, der irgendwie ein herausragendes Talent hat. Keine Geistesgrößen sind da hervorgegangen. Also da deutet sich zumindest an, dass er mit einer verminderten Rationalität und damit, und das ist jetzt ja der Clou, auch mit einer verminderten Würde dieser Rassen, wie er sie nennt, rechnet oder bereit ist, mit diesem Gedanken zu spielen.
Ja, also tatsächlich, die eine Frage ist, wie passt das zusammen? Das ist aber noch die harmlosere Frage. Die andere weitergehende Frage, die ich stellen würde, wäre, passt es nicht ganz gut zusammen?
Ja.
Ja, also die Bestimmung der Würde des, nicht des Menschen, sondern der Person, die Würde der Person, des Personseins kommt nur den Menschen zu, die zu rationaler Selbstbestimmung in der Lage sind. Das sagt er ausdrücklich. Grundlegung der Metaphysik der Sitten, praktische Vernunft, Kritik der praktischen Vernunft. Und dann haben wir hier solche Beschreibungen, die nahelegen, also mindestens ein Teil dieser Leute, über die Inder spricht er dann noch mal etwas anders und differenzielle, die sind ja vielleicht noch irgendwie zivilisierbar, aber mindestens ein Teil dieser Leute ist dazu nicht fähig. Und wir haben diese Wirkungen leider auch aufgrund des großen Einflusses von Kant eigentlich bis ins 20. Jahrhundert. Ich denke an den berühmten amerikanischen Psychologen Eysenck, der bekannt geworden ist auch durch seine Untersuchungen zu den Intelligenzquotienten bei Weißen und Schwarzen. Dann dadurch aufgefallen ist, dass er gesagt hat, okay, also was wollt ihr denn? Die Statistik zeigt eindeutig, Intelligenz ist eine Frage der Vererbung. Und dann das hat er dann also versucht deutlich zu machen an der Auswertung von Intelligenztests im Rahmen des amerikanischen Militärs. Und die These war dann, die schneiden, schwarze, farbige schneiden grundsätzlich 10, also im Durchschnitt haben sie 10 Punkte weniger. Ja.
10 IQ-Punkte.
10 IQ-Punkte weniger. Und das hat dann mit Recht einen Sturm der Entrüstung endlich ausgelöst. Und dann ist man auf die Idee gekommen, insofern war das jetzt forschungsgeschichtlich auch wieder sehr, sehr wichtig zu sagen, diese IQ-Tests messen ja nicht etwas Neutrales, sondern sie messen das, was sie messen. Und entscheidend ist immer die Anlage und die Frage eben, was will ich messen? Und das ist durchaus nicht neutral. Aber nur ein Beispiel, das wirklich nicht unwichtig war, dafür, wie solche Theorien eben wirklich auch weitergewirkt haben.
Ja. Ja. Was jetzt natürlich ein bisschen die Frage aufwirft, ob es nicht ein glücklicher Umstand ist. Also, wenn wir das jetzt ernst nehmen und mich überzeugt, was du letztes Mal auch gesagt hast, zur Kritik an der kantischen Moralphilosophie und zu einem Menschenwürde- oder Personwürde-Gedanke, der eben nicht unbedingt und kompromisslos jedem Individuum der Gattung Mensch gilt, sondern an diese Rationalität gekoppelt ist, dann könnte man sagen, es ist ja eigentlich ein glücklicher Umstand, dass Kant weithin in unserer Zeit zumindest eben gerade nicht in dieser Weise verstanden wurde, sondern als Vertreter Vertreter eines unbedingten Menschenwürdegedanken, weil, Gedankens, weil das ja doch dann eher gruselig ist, was man hier, also, wenn ich das ernst nehme, was du jetzt Kant exegetisch ausgebreitet hast, dann könnte man Kant ja für alle möglichen, auch unglaublich menschenverachtenden bis hin zu euthanasischen Geschichten in Anspruch nehmen. Also, kann man schon fast froh sein, dass man ihn zur Galionsfigur eines unbedingten Menschenrechtsgedankens gemacht hat.
Ja, also wir wagen sowas ja eigentlich gar nicht zu denken, weil er ja tatsächlich einen ethischen Nimbus hat. Kant steht wie kein anderer für das Konzept der Sittlichkeit und Moralität des Menschen. Ja, das ist eben das 18. Jahrhundert und die Spuren finden sich bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein. Und man darf ihm das natürlich alles auch nicht unterstellen.
Ja.
Aber es geht um die philosophische Frage. Was können wir daraus lernen? Und wir können daraus lernen, ich kann Vertreter einer universalistischen Ethik sein, die unglaublich gute Konsequenzen gehabt hat. Also das Konzept des Universalismus als solches ist natürlich unabhängig von der Frage, wem gilt es? Also, und dieses universalistische Konzept von Menschenwürde kann ich ja mindestens mal zur Basis machen und sagen, müsste ich da nicht noch andere Personen mit einbeziehen, zum Beispiel Sklaven oder so etwas, ja. Was dann ja historisch auch passiert ist, dass man gesagt hat, können wir wirklich an den Schwarzen, die wir da wie Ware behandeln, können wir da wirklich daran vorbeigehen, dass auch diesen Wesen Menschenwürde zukommt. Ja. Also das kritische Potenzial der universalistischen Ethik ist da. Erster Satz.
Ja.
Und das wollen wir auch festhalten. Genau wie das kritische Potenzial der Konzepte von Menschenwürde ja ungeheuer ist. Und da sind wir ja als Christen mit Recht auch ein bisschen stolz drauf, dass wir in dieser jüdisch-christlichen Tradition stehen. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt der Hammer-Sachverhalt, universalistische Ethik verträgt sich mit den größten Unmenschlichkeiten. Mhm. Also das, was man, wenn wir jüdische Denker nehmen, Isaiah Berlin zum Beispiel, einer der größten jüdischen Intellektuellen des 20. Jahrhunderts, oder Levinas. Das Erstaunen ist ja gerade, dass ausgerechnet in dem Volk, das wie kaum ein anderes oder vielleicht wie kein anderes als dem deutschen Volk diese Barbarei des Nationalsozialismus, inklusive mindestens 6 Millionen Mord an Juden. Und das ist ja, man müsste jetzt die ganzen anderen Minderheiten auch noch aufführen, dass das ausgerechnet in diesem deutschen Volk möglich war. Ja. Dass durch Kant, durch Luther, durch die Aufklärung bis in die Haarspitzen scheinbar geprägt schien. Und das muss uns nachdenklich machen. Das heißt, ich kann noch so viel über Menschenwürde und Menschenrechte und so weiter nachdenken. Entscheidend ist immer die Frage, wem kommt das eigentlich zu? Ja. Und das ist eine Frage der individuellen Begriffe, um die wir massiv ringen müssen. Im Grunde in den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, die wir gerade haben, passiert das auch. Was für eine Menschenwürde kommt Migranten zu? Kommt Ausländern zu? Kommt Menschen auch in anderen Erdteilen zu? Also wann meine ich als Mensch eintreten zu müssen für andere?
Und das ist dann wieder die, man kann sagen, auch die sprachphilosophische oder die begriffstheoretische Pointe der ganzen Geschichte oder die Abgründe, die sich da auftun, dass man eben mitnichten die Gleichbehandlung und die kompromisslose Würde aller Menschen sichern kann über einen universalistischen Menschenwürdegedanken, solange die Frage nicht geklärt ist, wer in die Kategorie des Menschen oder der Person überhaupt fällt. Und was wir jetzt eigentlich gemacht haben, ohne Kant deswegen komplett irgendwie in die Tonne treten zu wollen, aber wir haben eigentlich bis auf Kant zurückverfolgt, dass eben an dieser Begriff, an dieser Füllung der Begriffe ganz Entscheidendes hängt und dass auch Kants absolut bewundernswertes Konzept der Menschenwürde eben hier eine offene Flanke hat. Mhm. Und das Kant selber hier noch einmal differenziert und sagt, ja, Mensch ist, wem Rationalität / Moralität / Selbstbestimmung zukommt und damit eben die Frage zumindest offen lässt, was ist denn mit denjenigen Exemplaren der Gattung Mensch, die diese Kennzeichen nicht besitzen?
Ja.
Und das ist mindestens ein massives, inhumanes oder Missbrauchspotenzial, das hier aufgeht.
Ja, genau. Wir denken natürlich jetzt vor dem Hintergrund des 20. Jahrhunderts vor allen Dingen an die Euthanasie-Problematik, die ja ganz konkrete, furchtbare Konsequenzen gehabt hat in Deutschland. Aber wir müssen eben auch daran denken, dass bestimmte Dinge eben in der Geschichte der Neuzeit nur möglich waren, weil man trotz aller Reflexion von Sittlichkeit eben tatsächlich bestimmten Menschen nicht die Menschenwürde zugesprochen.
Ja. Wir haben da in der Folge zum moralischen Universalismus auch schon drüber gesprochen. So beginnen die größten Gräueltaten der Menschheit, wenn man Menschen dann plötzlich als Ungeziefer, als Nichtmenschen, als Untermenschen apostrophiert oder wirklich bezeichnet und damit bei Festhalten an der Menschenwürde diese Menschen eigentlich für alle möglichen Gräueltaten freigibt.
Ja.
Weil ihnen dann eben dieses Prädikat, das an dem man die Menschenwürde festmacht, nicht mehr zukommt.
Ja,
du hast letztes Mal...
Entschuldigung. Also das ist natürlich die Sprache von Kant, ist da auch aufdeckend. Also die einen Personen sind darin Personen, dass sie sich und anderen zum Zweck werden. Und die, die nicht zu Sittlichkeit fähig sind, also den kategorischen Imperativ nicht folgen wollen oder folgen können, gar nicht verstehen, das intellektuelle Element, die sind Sachen. Sachen.
Ja.
Wörtlich. Ja. Und wenn ihr jetzt überlegt, wie sind die Nazis mit den Juden umgegangen? Sie haben sie mechanisch, instrumentell verwertet.
Ja.
Ja, die Haare konnte man, mit den Haaren konnte man Kopfkissen füllen und so weiter. Und die Zähne, da konnte man das Gold immerhin bergen und so weiter und so weiter. Dass diese Verdinglichung, übrigens, das ist natürlich nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das sind die Sachen, auf die Adorno und Horkheimer, also Juden, die den Holocaust überstanden haben, in furchtbaren, qualvollen Reflexionen gekommen sind. Die Perversion des Denkens, aber sie ist eben im Grunde hier auch angelegt.
Mhm.
Ja. So, ich hatte dich unterbrochen.
Ja, also das war jetzt doch nochmal ein sehr brisanter und auch sehr kritischer Blick auf Kant, ein schonungsloser Blick auf seine rassistischen Äußerungen, derer man sich nicht oder aus denen man sich nicht herausfinden kann, einfach indem man sie von seinem übrigen Werk abspaltet, sondern die doch mit einer gewissen Stimmigkeit auch in sein Menschenbild integrierbar sind. Ich würde eigentlich gerne noch ein bisschen rauszoomen, anlässlich dieses 300. Geburtstages von Kant und anlässlich auch dieser Rufe, stürzt ihn vom Sockel, da ist er ja nicht der Einzige, sondern das hat in den letzten Jahren ja immer wieder für Aufsehen gesorgt. Das ist im Gefolge der Proteste der Black Lives Matter Bewegungen, George Floyd und die Empörung über diesen fürchterlichen Rassismus in den USA, der da zum Ausdruck gekommen ist, da wurden ganz viele Stimmen laut, jetzt eben diese alten weißen Männer von ihren Sockeln zu stürzen.
Ja.
Und da wurde dann eben auch teilweise ein sehr schnelles Urteil gefällt über Menschen, die doch auch durch ihre Errungenschaften bekannt wurden. Und man hat dann aber gemerkt, nee, die haben sich ja Sklaven gehalten oder die haben sich frauenfeindlich geäußert oder was auch immer. Und dann will man sich ihrer entledigen und am liebsten sie aus den Geschichtsbüchern streichen und sich nicht mehr mit ihnen beschäftigen, weil es von ihnen offenbar nichts mehr zu lernen gibt. Und die Frage ist jetzt, also was mich ein bisschen umtreibt, jetzt auch im Blick auf all die vielen Reaktionen auf diesen Kant-Geburtstag, wie geht man denn angemessen um mit dem
geistesgeschichtlichen Erbe mit diesen alten weißen Männern unserer Vorgeschichte? Wie findet man irgendwie einen gesunden Weg zwischen Heiligenverehrung, kritikloser Heiligenverehrung und dieser auch Dämonisierung, die in Gefahr ist, an frühere Zeitgenossen oder Zeitgenossen früherer Jahrhunderte anachronistisch Maßstäbe anzulegen, die sich erst in unseren Zeiten herausgebildet haben?
Genau.
Könntest du den Versuch wagen, so ein paar Schneisen zu legen?
Oder ja,
so?
Will ich gern versuchen. Erstens, ich würde gerne sagen, es gibt verschiedene Formen der Kritik. Und ich persönlich habe mir angewöhnt, das ist jetzt ein persönliches Votum, aber anders geht's ja auch nicht, wenn ich einer anderen Position begegne, immer auch zunächst mal positiv das zu sichern, was mir einleuchtet und wovon ich den Eindruck habe, dass es weiterhilft.
Ja.
Ja, also wir haben früher vom Körnchen Wahrheit oder so gesprochen. Manchmal sind es ja auch nicht nur Körnchen, sondern richtige Kilos oder Zentner. Und davon gibt es bei Kant unendlich viel zu holen. Ja. Also nicht das pauschale Urteil, sondern die positive Kritik. Und wenn die gesichert ist, was ja im Regelfall auch heißt, was hat er denn positiv geleistet? Wo ist dein Anliegen? Dann kann ich meist auf dieser Basis auch viel präziser die Grenzen eines Ansatzes aufzeigen.
Ja. Ja?
Also bei Kant wäre das eben tatsächlich der Versuch, die Metaphysik auf ein wissenschaftliches Fundament zu stellen. So. Und das ist natürlich absolut verdienstvoll. Metaphysik, theologische Metaphysik, metaphysische Theologie, Theologia Rationalis wäre am Ende gewesen. Nach Wolf, ja. Das haben die Spatzen von den Dächern gepfiffen, dass es so nicht weitergeht. Und Kant war ein Neuansatz, den man jetzt so oder so bewerten kann. Aber das mal erst sichern und in einem zweiten Schritt dann eben auch überlegen, wo kann ich eigentlich nicht mitgehen. Der dritte Schritt ist aber jetzt eigentlich nochmal einer darüber hinaus und ganz, ganz wichtig. Ich muss mir für meine Kritik, die ich mir dann in aller Demut erlaube, klar machen, dass sie auch auf Voraussetzungen beruht.
Ja.
Also das ist ja das Stichwort Anachronismus, dass wir, wenn wir sagen, wie kann man nur eine Rassentheorie entwerfen, ja? Also das reicht ja eigentlich für viele schon, um überhaupt kritisch auf Kant zu gucken. Das Bewusstsein des 20. Jahrhunderts fürs 18. unterstellen, ja? Das ist nicht nur dumm, sondern das ist eben auch unhistorisch, ja. Mhm. Und es zeigt, dass man von einem Menschenbild ausgeht, über das man offenbar nicht reflektiert. Nämlich diese Kritiker auch, die ja im Prinzip im Endeffekt die ganzen Philosophie- und Kulturgeschichten mit einem schwarzen Marker mehr oder weniger halbieren müssten, weil wir ja nahezu bei jedem Großen irgendetwas finden, was verurteilenswert ist, weil es alles nur Menschen sind. Weil wir nämlich meinen, wir wären in der Lage, wir heute hier im Jahr 2024 einen im Grunde absolut moralischen Standpunkt einzunehmen, der von allen Bedingtheiten frei ist. Und pardon, ich muss es nochmal sagen, dümmer kann man ja gar nicht sein. Und an der Stelle, wir wissen nicht, wir können nicht antizipieren, wie spätere über uns denken. Wir sehen nicht unsere eigenen blinden Flecke. Wir können aber davon ausgehen, in aller Demut, dass es solche gibt. Oder anthropologisch nochmal auf einen Begriff gebracht. Wir müssen einfach ernst nehmen mit der Endlichkeit, mit der Begrenztheit, mit der Irrtumsfähigkeit des Menschen. Auch des Menschen Immanuel Kant. Dann werden wir frei, seine Größe auch zu formulieren. Aber eben auch mit der selbstverständlichen Irrtumsfähigkeit und nicht Größe, sondern Kleinheit derer, ich beziehe dich jetzt mal freundlich mit ein, die hier sitzen und meinen, irgendetwas bemerken zu können.
Ja, das leuchtet mir völlig ein. Ich mache immer das Gedankenspiel, wenn ich diese, ohne zu sagen, dass es nicht Statuen und Denkmäler gibt, die man dann doch auch entfernen darf, weil sie oder zumindest kontextualisieren müsste, um zu zeigen, wir bewundern nicht mehr, was sie geleistet haben, sondern wir sehen das auch wirklich kritisch.
Ja.
Also gerade in den USA, wenn natürlich irgendwelche, ja, Kolonialherren und menschenverachtenden Kriegstreiber dann aus ihrer Zeit heraus, aus der Bewunderung ein Denkmal kriegen, dann muss man das ja nicht unbedingt jahrhundertelang in der Mitte des Dorfplatzes stehen lassen. Aber ich bin dann immer, ich habe immer dieses Gedankenspiel im Kopf und denke, hoffentlich baut uns nie jemand ein Denkmal, weil ich die begründete Befürchtung hätte, dass in 50 Jahren, vielleicht schon in 20, genügend Grund besteht, mein Denkmal zu stürzen oder dasjenige eines beliebigen Zeitgenossen, weil die Zeit fortschreitet, weil es wirklich wenig Fantasie braucht, sich auszumalen, zum Beispiel, wenn diese Klimakatastrophe weiter anzieht und dann in 50 Jahren ein Drittel der Menschheit in unlebbaren Verhältnissen an der sengenden Hitze sich in Kriegen um Wasser ergeht und so, dass man dann zurückschaut auf unsere Zeit und sagt, wie konnten die den Kopf derart in den Sand stecken und da Theologie betreiben und Podcasts aufnehmen, als hast du nicht gesehen, ohne sich lautstark und unter großer Hingebung für eine Veränderung der Verhältnisse einzusetzen. Weißt du, also das braucht ja keine Fantasie, sich das auszumalen.
Das auszumalen? Ja, zu dem Beispiel Denkmal. Also grundsätzlich, das ist doch wieder eine theologische Einsicht. Wir Menschen sind nicht Gott. Wir sind nicht in der Lage, absolute Standpunkte einzunehmen. Weder kann zur damaligen Zeit, wie er meinte, das haben wir ja auch, ich glaube, ein bisschen dekonstruiert, noch wir heute, die wir ja so schlau sind und meinen, einen solchen Mann einfach pauschal ablehnen zu können. Wir sind nicht Gott und wir sollten uns nicht als solche Götter verehren lassen. Und ich habe in Teilen der linksliberalen Kultur den Eindruck, dass man meint, in der Gefolge der Aufklärung tatsächlich einen absoluten Standpunkt eingenommen zu haben. Also bei aller Sympathie für die Forderungen, die uns dort begegnen, in emanzipativer Richtung, in allen möglichen Varianten, bei aller Sympathie ist mir der Ton, der mir dort begegnet, vielfach zu selbstbewusst und damit auch unkritisch. Zu dem Beispiel mit dem Denkmal. Mhm. Da ist also in der Mitte des Dorfplatzes ein Denkmal für eine koloniale Größe. Was wäre denn, statt es zu stürzen, wenn man unten an dieses Denkmal eine Tafel anbringt, die die andere Seite dieses Menschen artikuliert? Mhm. Ja, oder ich denke an das Aussetzen von Vom Winde verweht bei Netflix. Das ging ja um die ganze Welt, ja. Mhm. Also Netflix hat aufgrund von Wogeneinsprüchen gesagt, also wir können jetzt diesen Film zunächst mal, bis sich die Wogen gelegt haben oder was auch immer, können wir nicht mehr zeigen, weil er offen rassistisch ist. Was will? Das ist natürlich auch wieder so ein Anachronismus, ja. Man kontextualisiert Dinge nicht. Und genau das würde ich zum Beispiel erwarten, dass man dann im Abspann oder von mir aus im Vorspann sagt, wir gehen jetzt auf dieses Kunstwerk zu. Auch die Verfilmung des Buches ist natürlich ein Kunstwerk. Das merken wir alle an unseren Reaktionen. Manche können Dinge ja gar nicht oft genug sehen. Aber wir möchten auf Folgendes hinweisen. Mhm. Zeit der Sklaverei. So und so viel Hunderttausende von Menschen sind im 19. Jahrhundert und so weiter gestorben an diesem System, das hier unausgesprochen letzten Endes der Hintergrund ist. Ja. Und dann sehe ich natürlich auch einen solchen Film ganz, ganz anders. Und ich habe dabei noch einen Lerneffekt erzeugt.
Mhm. Ja, also das leuchtet mir ein. Ich noch stimmiger finde ich das, und das geht jetzt bei Denkmälern wahrscheinlich besser, wenn man versucht, auf derselben Ebene zu reagieren. Also ich finde, man kann das so lösen, dass man bei Texten, bei Filmen und so weiter, bei Theateraufführungen oder so, die Menschen, die Rezipienten sensibilisiert und sagt, Leute, wir tauchen jetzt ein in ein Kunstwerk, in eine Geschichte, in einen Text, der unter bestimmten Voraussetzungen oder von bestimmten Voraussetzungen lebt, die wir heute mit gutem Recht kritisch sehen und die Leute quasi den Leuten hilft, das zu kontextualisieren und sich kritisch damit auseinanderzusetzen. Bei Denkmälern finde ich, man könnte eigentlich versuchen, auf derselben Ebene, zum Beispiel neben das Denkmal eines Kolonialherren, ein Denkmal einer namenlosen Sklavin oder so,
ja,
oder einer Person, also das irgendwie konterkarieren und auf derselben künstlerischen Ebene Menschen zum Nachdenken bringen und diese selbstverständliche Darstellung und Verehrung früher Größen irgendwie so metakritisch brechen oder so. Das fände ich
wäre halt noch anschaulicher.
Ja. Genau. Also, aber so eine kritische Auseinandersetzung, die nicht einfach, weil das hat ja auch etwas Schwieriges, wenn man diese Denkmäler und diese kulturellen Erzeugnisse dann einfach löscht, einfach wegmacht, einfach quasi aus den Augen und aus dem Sinn verbannt, weil man ja dann auch die kritischen Lerneffekte nicht mehr erzielen
kann.
Genau so.
Also, ja, man kann nichts mehr lernen dabei. So ist es, ja.
Also das wäre vielleicht ein Weg mit Immanuel Kant und anderen. Es stehen ja noch andere Jubiläen an in den nächsten Jahren. Irgendeiner wird immer gefeiert oder auch eine, kritisch umzugehen mit dem Erbe, zu würdigen, was es zu würdigen gibt. Und aber auch versuchen, von innen heraus zu verstehen, das ist vielleicht auch noch ein Kriterium, dass man nicht einfach nur den Abgleich macht, wo entspricht eine vergangene Geistesgröße den aktuellen moralischen Sensibilitäten und wo nicht, und dann quasi diese Differenz markiert, sondern versucht zu verstehen, von innen heraus, inwiefern ist jetzt bei Kant der Rassismus, inwiefern ist er integraler Bestandteil oder zumindest seiner Philosophie, oder inwiefern lässt sich aufgrund seiner Philosophie dieser Rassismus zumindest nicht einfach abweisen, und inwiefern sind es quasi einfach, ist es ein Ausdruck einer anderen kulturellen Situation und Kant teilt einfach den Rassismus seiner Zeitgenossen und hat ihn quasi jetzt noch nicht überwunden. Oder weißt du, bei Luther könnte man sagen, hat er quasi den subkutanen Antisemitismus seiner Zeit einfach noch nicht überwunden, und dann kann man sagen, ja, der war halt Kind seiner Zeit und hat halt den Antisemitismus, den Stammtisch- und Marktplatz-Antisemitismus halt auch reproduziert. Oder inwiefern hat er diesen Antisemitismus noch einmal theologisch legitimiert, noch einmal verschärft und ist damit sogar zur fatalen Inspiration für spätere antisemitische Gewalthandlungen geworden.
Ja.
Also weißt du, dieses von innen heraus oder?
Ja, aber auch ich würde noch mal einen Schritt kritischer sein wollen und mehr differenzieren wollen. Also nehmen wir mal Kant. Im Grunde ist das ja immer noch eine rationalistische Frage. Was ist zeitbedingt und was kann ich übernehmen?
Hm.
Was darf die Zeiten überdauern? Und dann tue ich ja so, als wenn wenigstens die Kritik der reinen Vernunft, das ist ja die Haltung, auf die man weitgehend bei den Verteidigern trifft, als wenn wenigstens die Kritik der reinen Vernunft ja noch nach wie vor etwas Gültiges wäre. Und dabei übersehe ich gerade, dass auch die kantische Philosophie, dieser Entwurf, die Antwort auf eine bestimmte Frage war, die aber nicht mehr unsere Frage heute ist. Wir werden ja mit Nietzsche weitermachen.
Ja.
Und da wird das vollkommen deutlich, dass wir hier nochmal, ja eigentlich zwei Jahrhunderte mit einem Mal weiter sind oder noch viel mehr, weil wir heute vor ganz anderen Herausforderungen stehen und Voraussetzungen hinter uns lassen müssen, die für Kant noch selbstverständlich gegolten haben. Dazwischen steht ja die gesamte Sprachphilosophie und so weiter und so weiter. Also auch den im Grunde rationalistischen Ansatz hinter uns lassen, der ja vorauszusetzen ist, wenn ich sage, also das ist jetzt eigentlich die Ideale, die unbedingte Moralität, das ist jetzt das moralische Bewusstsein, das wir zum Kriterium machen. Auch das ist eben noch Rationalismus, wenn ich sage, ich bin richtig und jetzt prüfe ich ab, was von dem, was der und die gedacht hat, kann ich eigentlich jetzt für heute noch übernehmen. Oder bei Luther, sehr schönes Beispiel, sein Antisemitismus. Wir kommen nicht darum herum, so darüber zu reden. Natürlich war er Kind seiner Zeit. Du hast selber in einem Vorgespräch darauf hingewiesen, dass er den normalen, in Anführungsstrichen, Antisemitismus noch einmal überholt hat, aus Enttäuschung darüber, dass die Juden nicht wie erwartet sich der Reformation als dem gereinigten Glauben angeschlossen haben. So, das kann man wahrnehmen, das kann man auch noch nicht entschuldigen, aber verstehen. Aber das, was ich bei Luther lerne, sowohl im Hinblick auf die sogenannte Judenfrage, wie aber auch im Hinblick auf den Furor, mit dem er die Bauern, die die Reformation gefährdet haben, verfolgt hat und den Fürsten die Freiheit, die theologische Legitimation gegeben hat, aufschlagt sie, tötet sie, ja, verbrennt sie, was auch immer nötig ist. Was man bei Luther dann eben in Anführungsstrichen lernen kann, ist, ich darf mich nicht und nie zum Sprachrohr Gottes machen. Auch als Luther nicht. Ich habe nicht das Recht, mich zu verabsolutieren. Ich habe nie und nimmer das Recht zu solchen weitreichenden Aussagen. Vielleicht kann ich es mir verzeihen, wenn ich solche Emotionen habe. Aber hier im Namen Gottes aufzutreten, und er hat ja dann auch sehr, sehr massive Aussagen auch über die Päpste gefällt. Also der hatte ja keine Probleme in ihnen wirklich den personifizierten Antichrist zu sehen. Und wenn ich das, unabhängig von aller Zeitbedingtheit, kann ich das lernen, dass ich sage, diese Form von Theologie will ich nicht und die kann und darf nicht sein. Ja.
Aber da, ich finde es gut, dass wir jetzt darauf zusteuern, weil da kommt doch auch eine ganz ausdrücklich auch theologische Dimension ins Spiel an dieser Stelle. Wir sind ausgegangen vom Kant-Jubiläum, haben uns mit seinem Rassismus auseinandergesetzt, haben die weitergehende Frage gestellt, wie geht man denn mit den Geistesgrößen der Vergangenheit um, ohne sie zu verurteilen oder einfach unkritisch zu verklären? Und wenn du jetzt mit diesem Ruf zur Selbstbescheidung, zur Einklammerung der eigenen Überzeugungen oder mit diesem Ruf nicht als Sprachrohr Gottes aufzutreten, ja, das ist doch, ich meine, das lässt sich in diesem auch biblischen Begriff der Demut fassen.
Ja, richtig.
Und das ist etwas, ja, was braucht es dazu denn? Wie kommt man dahin, sich selbst, ist es nicht normal, sich selbst absolut zu setzen und von sich aus den Rest der Welt und ganz sicher die Größen der Vergangenheit zu beurteilen? Ist das nicht der normale Reflex? Wie wird man den los?
Ja, nach Luther, den ich jetzt mal positiv zitiere, macht das Wesen des sogenannten natürlichen Menschen aus. Normal. Oder ich rede jetzt lieber mit Nietzsche, das ist die unverdächtigere Instanz. Der Mensch ist seinem Wesen nach Wille zur Macht. Will sich durchsetzen. Es gehört einfach zu seinem Wesen und er nimmt dabei Interpretation in Kauf. Also der Literaturwissenschaftler Nietzsche nimmt den Begriff der Interpretation, um deutlich zu machen, wie wir mit anderen umgehen. Er sagt, wir verfälschen, wir schneiden zurecht, wir ergänzen, so wie wir es brauchen, so gehen wir mit der Wirklichkeit, so gehen wir auch mit anderen Menschen um. Wir setzen uns in all dem absolut und versuchen uns durchzusetzen. Mhm. Und die Kernfrage, die auch in meinen Augen die philosophische Kernfrage ist, wie können wir das verhindern? Und ich kenne ehrlich gesagt nur eine theologische Antwort drauf. Nicht eine theologisch-theoretische Antwort, sondern eine spirituelle. Es muss etwas geben, was mich begrenzt.
Ja.
Es muss etwas geben, was mir ständig zeigt, du bist nicht Gott, weil ich in der Dauerversuchung lebe, genau das zu meinen. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt hier irgendwie Überlegungen zu Kant vorlege, natürlich will ich Recht haben. Ja, das ist auch in Ordnung. Aber was setze ich ein, um auf jeden Fall Recht behalten zu können? Ja, und wenn wir genau hinschauen, egal in welchen Bereich menschlichen Lebens, stellen wir das fest, es geht dort schief, wo jemand nicht mehr kritikfähig ist, offen ist, also selbstkritikfähig ist, offen ist oder deinen Begriff zu gebrauchen, demütig.
Ja, ja. Und ein Indikator dafür könnte natürlich auch sein, also wenn man, da könnte man ja die Geistesgeschichte durchgehen, wenn wir vom Menschenrechtsgedanken oder von der Personenwürde oder so sprechen, die ganzen Fürsprecher finden sich natürlich selbst immer in der Kategorie derer wieder, denen absolut unangetastete Menschen- und Personenwürde zukommt. Also es ist ja dann schon kein Zufall, dass in der Hierarchie der Rassen die weiße Rasse, zu denen sich der Autor selber zählt, ja, natürlich an oberste Stelle kommt. Ja. Oder dass quasi auch in einer Singerethik oder wo auch immer man hinguckt, die Leute, die sagen, dass die Würde liegt im Bewusstsein des Menschen oder in der Rationalität, sind natürlich Menschen, die immer dann im Vollbesitz eben dieses Bewusstseins und eben dieser Rationalität sind, weil natürlich keiner zum Schluss kommt, dass ihm nach seiner eigenen Philosophie eine verminderte Menschenwürde zukommt. Also ich sage, das macht eine Philosophie nicht grundsätzlich falsch, aber es ist schon mal ein verdächtiges Indiz, dass man halt von sich selber aus.
Das ist ein Hinweis auf die Bedingtheit und ein Hinweis darauf, dass auch philosophische und wissenschaftliche Konzeptionen, Dialektik der Aufklärung, im Rahmen eines Willens zur Macht zu verstehen sind. Mhm. Wir kommen nicht darum herum, diese kritische Frage immer neu zu stellen.
Ja. Und das, lieber Peter, ist jetzt ein wunderbares Schlusswort, das nämlich den Blick öffnet für unsere nächsten Folgen, in denen wir uns mit Nietzsche beschäftigen werden. Und ich darf sagen, so anregend und spannend, wie ich jetzt die erneute Auseinandersetzung mit Kant gefunden habe und so viel Freude ich an früheren Episoden gehabt habe, seit wir den Podcast starten, freue ich mich auf unsere Nietzsche-Folgen. Also okay. Ihr dürft gespannt sein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf die nächsten Folgen zu Nietzsche. Das wird nochmal richtig knarren im Gebälk und knistern in der Elektrizität. Ich freue mich sehr. Bis dann. Tschüss zusammen. Revlab.